Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Es gibt grünes Licht für Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Und der Bundeshaushalt für dieses Jahr steht mit der zweithöchsten Neuverschuldung, die es je gab. Zu beiden Themen, die nicht ganz fern voneinander sind, gleich mehr. Mehr auch zur neuen Energiepartnerschaft mit Katar. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Das Emirat soll mit Lieferungen von Flüssigerdgas, von LNG helfen, von russischem Gas unabhängiger zu werden. Ein nicht ganz unumstrittener Umstieg.
Man wechselt von einer Diktatur zur nächsten Diktatur, einfach um die Energiesicherheit sicherzustellen, weil man sich zuvor in Abhängigkeit von russischem Gas begeben hat. Jetzt ist es eben das Gas aus Katar.
Markus Schön vom gleichnamigen Vermögensverwalter. Zum Gaslieferanten Katar gleich mehr. Katar als geostrategischer Profiteur des Ukraine-Krieges. Und mit dem beginnt die Sendung auch Hilfen für die Ukraine. Das war das zentrale Thema beim Treffen der Finanzminister der G7-Staaten heute. Jörg Münchenberg berichtet.
Die 7 führenden Industrienationen wollen die Ukraine weiter finanziell unterstützen. Zum Abschluss ihres Treffens auf dem Petersberg bei Bonn wurde vereinbart, zusätzlich noch einmal 9,5 Milliarden Dollar, also umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro, zu mobilisieren, die wiederum zur Stabilisierung des Staates verwendet werden sollen. Die USA werden davon mit 7,5 Milliarden Dollar den Löwenanteil beisteuern. Deutschland als Gastgeber der G7 hat 1 Milliarde Euro an direkten Zuschüssen zugesagt, die bereits im laufenden Haushalt verbucht worden sind. Entsprechend zufrieden zeigte sich am Ende Finanzminister Christian Lindner, FDP.
Die Erwartungen wurden übererfüllt und der Internationale Währungsfonds ist jetzt viele Sorgen ärmer.
Allerdings handelt es sich bei den 9,5 Milliarden Dollar nicht ausschließlich um Zuschüsse, wie eigentlich von Deutschland angestrebt. 1 Milliarde seien Garantien oder Kredite, hieß es ergänzend aus dem Finanzministerium. Rechnet man bereits zugesagte Gelder seit Jahresbeginn dazu, dann belaufen sich die Finanzhilfen auf insgesamt rund 19,8 Milliarden Dollar. Im Vorfeld des Treffens war allerdings darauf hingewiesen worden, dass die Ukraine für die nächsten 3 Monate rund 15 Milliarden Dollar benötige. Dieses Ziel wird jetzt aber nur unter Berücksichtigung der Zahlungen etwa durch den Internationalen Währungsfonds erreicht. Dennoch sei es nicht notwendig, so Lindner, dass die Staats- und Regierungschefs der G7 bei ihrem Treffen im Juni auf Schloss Elmau noch einmal nachbessern müssten.
Also wir gehen davon aus, dass zusammen mit den internationalen Organisationen, dass wir für die voraussehbare Zukunft jetzt die Liquiditätsversorgung der Ukraine managen können, auch unter Einbeziehung des Know-hows des Internationalen Währungsfonds. Ich sehe keine Notwendigkeit, dass in Elmau jetzt noch eine signifikante weitere Fundraising-Runde erfolgt.
Aber auch über die Finanzierungsquellen zum künftigen Wiederaufbau des Landes ist auf dem Treffen gesprochen worden. Vieles davon ist aber noch äußerst vage, etwa ob dazu auch eingefrorene Gelder, etwa der russischen Zentralbank, herangezogen werden könnten. Neue Gemeinschaftsschulden der EU für einen Ukraine-Wiederaufbaufonds, wie er derzeit in Brüssel diskutiert wird, lehnte Lindner heute klar ab. Ein weiteres wichtiges Thema für die G7-Finanzminister, die hohe Inflation und mögliche Gegenmaßnahmen. Lindner verwies dabei auch auf die große Verantwortung der Notenbanken, wusste dabei aber auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel an seiner Seite, der auf die sich abzeichnende Zinswende der Europäischen Zentralbank verwies.
Wenn dann die Nettoanleihekäufe abgeschlossen sind, womöglich kann dies im Juni der Fall sein, sehe ich dann als bald den Zeitpunkt gekommen für eine erste Zinsanhebung. Das könnte womöglicherweise dann schon im Juli passieren und weitere Zinsschritte könnten dann zeitnah folgen.
Gleichzeitig hatte Nagel den Finanzminister zuvor wissen lassen, dass sich die Notenbanken ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst seien. Ein kleiner Seitenhieb und zugleich der deutliche Hinweis, dass die Geldpolitik weiterhin allein Sache der Zentralbanken ist.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Der Emir von Katar hat sich heute in Berlin mit dem Bundeskanzler getroffen. Zentrales Thema: Katar soll große Mengen an flüssigem Erdgas liefern, damit Deutschland auf Lieferungen aus Russland allmählich, so der Plan, verzichten kann. Zuvor aber muss erst einmal die Infrastruktur entstehen, um LNG in größerem Umfang in Deutschland auch nutzen zu können. Im Bundesrat wurde dafür heute grünes Licht gegeben und auch der Boden dafür bereitet, um die deutsche Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft unter Kuratel oder sogar mehr zu stellen, wenn es eng wird mit dem Ölfluss von Russland zur PCK-Raffinerie in Schwedt. Ann-Kathrin Büsker zu den Neuregelungen im Bundesrat.
Beide Projekte sollen dazu dienen, die Energieversorgung in Deutschland auch ohne Importe aus Russland zu gewährleisten. Russisches Erdgas soll etwa durch Flüssigerdgas aus anderen Quellen ersetzt werden.
Wenn wir im Winter 2 FSRU, das sind diese schwimmenden Terminals, an den Standorten Wilhelmshaven und Brunsbüttel haben und die Speicher voll wären, haben wir eine robustere Chance, im Falle einer nicht vorhandenen Gaslieferung von Russland durch den Winter zu kommen,
führte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Bundesrat aus. Hierzu wird für bis zu 11 Terminals und die notwendige Anbindungsinfrastruktur das Vergabeverfahren vereinfacht, um den Bau zu beschleunigen. Für schwimmende Terminals fallen zudem Umweltverträglichkeitsprüfungen weg. Doch Standorte an der Nordsee reichen nicht, mahnte Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie verwies auf die Verteilstation Lubmin, von der aus jetzt das Pipeline-Gas über Deutschland verteilt wird. Auch in Lubmin ist laut dem neuen Gesetz ein beschleunigter Terminalbau möglich.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Verteilstation, die da ist, die funktioniert, zukünftig nutzen, auch für LNG, um den ganzen Bereich Ostdeutschland bis hin zu Tschechien versorgen zu können.
Gleichzeitig warb sie auch für ein LNG-Terminal in Rostock. Kritisch äußerte sich Schwesig zur Frage der Raffinerieversorgung in Schwedt. Diese wird bislang via Pipeline mit Öl aus Russland beliefert. Öl aus anderen Quellen müsste über Häfen nach Ostdeutschland gebracht werden.
Wenn Rostock dabei helfen soll, stehen wir bereit. Aber es ist nicht unkritisch, letztendlich über Öltanker über die Ostsee dann das Öl nach Schwedt zu bringen. Wir sind bereit zu helfen, aber es ist eine große Herausforderung. Wir sind auch alle gemeinsam im Gespräch.
Die Raffinerie in Schwedt gehört zu großen Teilen dem russischen Staatskonzern Rosneft, der alternative Lieferwege bislang ablehnt. Das geänderte Energiesicherungsgesetz macht in solchen Fällen nun staatliche Eingriffe bis hin zu einer Enteignung möglich, sofern dies der Energiesicherheit dient.
Ann-Kathrin Büsker war das. Eine Ergänzung zu Rosneft und dem russischen Öl. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat nun doch seinen umstrittenen Chefposten bei Rosneft aufgegeben. Und zurück zum Gas, zum drohenden Gasmangel. Wenn Deutschland, wenn Europa seine Gaslieferungen aus Russland reduziert oder reduziert wird, auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Gerade heute wurde bekannt, dass Russland an Finnland nicht mehr liefern will. Für Deutschland soll das Emirat Katar mit Flüssigerdgas einspringen. Der Emir des Landes traf sich heute mit dem Bundeskanzler. Der neue Energiepartner. Zu hohe Maßstäbe an Humanität und Rechtsstaatlichkeit darf man da nicht anlegen. Mischa Erhardt dazu.
Die absolute Monarchie Katar zeichnet sich unter anderem dadurch aus, Mädchen- und Frauenrechte unter der Scharia nicht anzuerkennen. Daneben steht Katar wegen weiteren Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, wie Haftstrafen gegen RegierungskritikerInnen oder dem nur stark eingeschränkten Recht auf freie Meinungsäußerung.
Man wechselt von einer Diktatur zur nächsten Diktatur, einfach um die Energiesicherheit sicherzustellen, weil man sich zuvor in Abhängigkeit von russischem Gas begeben hat. Jetzt ist es eben das Gas aus Katar.
Sagt Markus Schön, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Schön & Co. Bei seinem ersten Besuch in Katar vor einigen Wochen hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Lage der Menschen- und Arbeitsrechte in dem Emirat angesprochen.
Die katarische Regierung hat das aufgenommen, sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt. Insofern ist da ein Thema, das bearbeitet wird.
Wenn es auch noch ein wenig an der Implementierung von Gesetzen in dieser Richtung hapere. Jedenfalls dürfte bei der Suche nach Energielieferanten im arabischen Raum auch der Preis eine Rolle gespielt haben. Denn aufgrund der natürlichen Energiereserven können Länder wie Katar gewöhnlich zu ähnlichen Preisen Gas liefern wie Russland. Markus Schön.
Ja, eindeutig. Man sucht jetzt einen preisgünstigen Anbieter, wie man ihn mit Russland hatte. Hier entscheidet tatsächlich der Preis. Teilweise ist das nachvollziehbar, damit günstige Energieversorgung für die deutsche Industrie weiterhin möglich ist. Aber sich deswegen auf die nächste Diktatur einzulassen, ist schon ein Stück weit fragwürdig.
Bei aller Kritik an dem Emirat sehen Beobachter aber auch die Notwendigkeit, solche Kompromisse eingehen zu müssen, wenn man sich möglichst schnell aus der Energieabhängigkeit von Russland lösen will. Martin Lück, Chefvolkswirt für den deutschsprachigen Raum beim Vermögensverwalter BlackRock.
Wir haben nicht die große Auswahl. Wir müssen, glaube ich, schon pragmatisch vorgehen. Wir müssen ganz schnell sehen, dass wir aus diesen fossilen Energien und aus der Abhängigkeit von Russland rauskommen. Und da brauchen wir einfach eine Übergangslösung, weil wir nicht so schnell nachhaltige Energien bereitstellen können, um das komplett zu ersetzen.
Was das aber heißt, wird klar, wenn man sich genauer anschaut, woher die ersten Flüssiggaslieferungen des Emirates kommen dürften. Es handelt sich um ein LNG-Terminal in Texas. Dort betreiben Qatar Petroleum, ExxonMobil und ConocoPhillips eine LNG-Anlage namens Golden Pass. Qatar hält mehr als 2/3 an dem Joint Venture. Abgesehen davon, dass in den USA Gas zu mehr als 2/3 durch umweltschädliches Fracking gewonnen wird, produziert die Anlage nach Planungsunterlagen von ExxonMobil mehr als 3 Millionen Tonnen CO2 jährlich, um das ankommende Gas zu kühlen und unter hohem Druck zu verflüssigen. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von einem Kohlekraftwerk. Transport und Verfeuerung des Gases am Bestimmungsort kommen dann noch zur CO2-Bilanz hinzu. Oliver Powalla, Energieexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Ja, es ist natürlich ein Problem, wenn man Erdgas, das ohnehin schon dreckig ist, durch noch dreckigeres Erdgas ersetzt. Damit ist für den Klimaschutz in der Tat keine sinnvolle Perspektive ergeben. Gleichzeitig, wenn jetzt bestehende LNG-Kapazitäten nach Deutschland umgelenkt werden, begibt man sich in globale Konkurrenz. Wenn Deutschland den Weltmarkt aufkauft, stehen anderen Ländern weniger LNG zur Verfügung. Beispielsweise Pakistan hat schon große Probleme deswegen. Das heißt, das zahlungskräftige Deutschland kauft ärmeren Ländern das Erdgas weg, was dort fehlt. Das ist global ein sehr ungerechtes Vorgehen der Bundesregierung.
Die Naturschützer kritisieren deswegen auch das LNG-Beschleunigungsgesetz. Denn die geplanten LNG-Terminals würden die Ausfälle durch Russland bei weitem überkompensieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen fortschreiben. Das aber sei mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht vereinbar.
Mischa Erhardt war das. Die Pandemie muss bewältigt werden, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen ausgestattet und die Klimakrise ist auch noch da. Die Herausforderungen für den Bundeshaushalt sind gewaltig. Das Budget für dieses Jahr steht jetzt. Martin Polanski.
Aus Sicht der Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP schafft der Bundeshaushalt Sicherheit in Krisenzeiten. Es werde in die Verteidigungs- und Außenpolitik investiert, aber auch in die Infrastruktur, den Klimaschutz und den sozialen Zusammenhalt, so die haushaltspolitischen Sprecher der drei Ampelparteien Rode, Kindler und Fricke. Dafür werden im sogenannten Kernhaushalt fast 140 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen, die zweithöchste Neuverschuldung aller Zeiten. Und noch gar nicht mitgerechnet ist das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz festgelegte Schuldenbremse wird das dritte Jahr in Folge ausgesetzt. Deutliche Kritik kommt aus der Opposition. Aus Sicht der Union setzt die Regierung zu wenig Prioritäten. Die Neuverschuldung sei daher deutlich höher als nötig. So würden in den Bundesministerien zu viele neue Stellen geschaffen, so der CDU-CSU-Haushaltsexperte Hase. Der AfD-Haushaltspolitiker Böhringer kritisiert die aus seiner Sicht zu hohen Ausgaben für Klimaschutz und die Pandemiebekämpfung. Die Haushaltsexpertin der Grünen Lötsch beklagt, dass ärmere Menschen in den gegenwärtigen Krisen zu wenig entlastet würden. Stattdessen sollten große Vermögen stärker besteuert werden. Trotz der Kritik, der erste Haushalt der Ampelkoalition steht nun. Der Bundestag will den Etat Anfang Juni endgültig verabschieden.
Martin Polanski, und auch das sind Haushaltsposten. Der umstrittene Tankrabatt kommt und ebenso das 9-Euro-Ticket. Busse und Bahnen in ganz Deutschland im Regional- und Nahverkehr werden im Sommer drastisch billiger. Der Bundesrat stimmte dem zu bei sehr vernehmlichem Grummeln. Nadine Lendner.
Das 9-Euro-Ticket kommt, die Debatte rund um die Finanzierung des Nahverkehrs bleibt. Das zeigte die Bundesratssitzung am Vormittag, denn viele Ländervertreter stimmten dem 9-Euro-Ticket nur mit Grummeln zu. Christian Bernreiter, CSU-Verkehrsminister in Bayern.
Wir wollen dieses 3x9 für 90-Ticket unserer Bevölkerung nicht vorenthalten. Darum stimmt auch Bayern mit geballter Faust diesem Antrag zu.
Der Bundesrat billigte die Änderung des Regionalisierungsgesetzes, das für das 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro für die Länder vom Bund vorsieht. Weitere 1,2 Milliarden Euro dienen dazu, Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie zumindest teilweise auszugleichen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist zuversichtlich. Viele, die bisher wenig mit dem ÖPNV zu tun gehabt hätten, wollten wegen des 9-Euro-Tickets Bus und Bahn in den kommenden 3 Monaten eine Chance geben.
Der ÖPNV ist in aller Munde. Und das ist gut, dass über ihn gesprochen wird. Und die Bürgerinnen und Bürger sprechen positiv, haben Lust, ihn auszuprobieren.
Trotz aller Befürchtungen, dass das 9-Euro-Ticket auch Opfer seines eigenen Erfolgs werden könnte. Mit knallvollen Bussen und Bahnen, vor allem auf touristischen Strecken, steht Wissing zu dieser Idee. Mit dem verbilligten Ticket wird ein Beschluss des Koalitionsausschusses von Ende März umgesetzt. Es ist Teil des zweiten Entlastungspakets. Auch wenn die Kosten für das 9-Euro-Ticket nun vom Bund an die Länder erstattet werden, ist der Finanzkonflikt noch lange nicht vom Tisch. Denn die Länder, die laut Grundgesetz für die Organisation des Nahverkehrs auf Schiene und Straße zuständig sind und dafür Geld vom Bund in den Regionalisierungsmitteln bekommen, wollen mehr finanzielle Mittel. Als Ausgleich für Mehrkosten für Energie und Personal fordern die Länder 1,5 Milliarden Euro vom Bund. Denn auch sie leiden unter Inflation und hohen Preisen. Ihre Angst, wenn die Kosten steigen und die Finanzierung stagniert, könnten nach dem Sommer Linien ausgedünnt oder Ticketpreise erhöht werden. Der Werbeeffekt des 9-Euro-Tickets wäre dahin. Guido Bermann, SPD-Verkehrsminister in Brandenburg.
So gut gemeint die Idee des 9-Euro-Tickets ist, wenn wir nicht gleichzeitig die finanzielle Grundlage des ÖPNV-Systems stärken, wird dieses Angebot ein reines Strohfeuer.
Denn es steht fest, auch nach dem Abschluss der Haushaltsverhandlungen vom Bundestag, das zusätzlich geforderte Geld vom Bund kommt jetzt nicht. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing.
Ich weiß, wichtige Fragen zu den Regionalisierungsmitteln und zur Zukunft des ÖPNV sind noch offen. Aber wir haben vereinbart, dass wir diese Fragen zu einem anderen Zeitpunkt klären.
Ähnlich lautet auch eine Protokollerklärung der Bundesregierung. Wissing spielt darauf an, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, bis zum Herbst in einer Arbeitsgruppe Qualitätsstandards für den künftigen ÖPNV zu definieren und dann noch einmal übers Geld zu reden. Der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg macht klar, der Ärger ist nicht abgeräumt.
Ich kann Ihnen aber sagen, wir werden wiederkommen zum Haushalt 2023.
Der Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, gab seinem liberalen Parteifreund Volker Wissing noch folgende Kritik mit auf den Weg.
Wer in den Koalitionsvertrag in Berlin reinschreibt, dass eine massive Ausweitung der Möglichkeiten, Menschen auf der Schiene oder im ÖPNV zu transportieren, mit einer bis zu Verdopplung der Passagierzahlen ausruft und angibt als Ziel, der muss sich auch fragen, wie das finanziert werden soll.
Das Raufen ums Geld für den ÖPNV wird zu den nächsten Haushaltsverhandlungen also weitergehen.
Nadine Lindner war das und Themenwechsel. Das Schicksal der Menschen, die unsere Erdbeeren pflücken oder unseren Spargel stechen, beschäftigt die Öffentlichkeit immer nur mit sehr kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Miese Bezahlung, noch miesere Unterkünfte, kaum erkannt ist die Saison vorbei und die Menschen sind wieder unsichtbar zurück in ihren Heimatländern. Aktenkundig werden Missstände nur, wenn es zum sehr seltenen Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Das ist in Ravensburg jetzt der Fall. Es geht um Saisonkräfte aus Georgien, um einen Obstbauern aus Oberschwaben und um Thomas Wagner, der darüber berichtet.
Da ist der beklagte Obstbauer vom Bodensee, der sich mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, nicht gut mit seinen georgischen Erntehelfern umgegangen zu sein und diesem Vorwurf in einer Verhandlungspause vor Journalisten entgegensetzt.
Dass sie hier sind mit Alkohol und so, um nur Probleme und haben wirklich keine Leistung gebracht.
Und da ist Werner Langenbacher, Betriebsseelsorger, unter anderem für Obstbauern und deren Erntehelfer zuständig. Auch er äußert sich in einer Verhandlungspause über die Wohncontainer, in denen die klagenden 18 Georgier vergangenes Jahr 6 Wochen lang neben einem Obsthof bei Friedrichshafen gelebt haben.
Ich war schockiert von Schimmelpilzen, auch von dieser Toilette, wo der Boden durchgekracht war. Ja. Und dann gab es ein Fenster, das zugemauert war. Ja. Also so, dass nicht einmal mehr frisch Luft war. Also die Frauen mussten nachts zum Beispiel durch den Männercontainer, dass sie überhaupt auf die Toilette konnten. Ja.
Hier der Vorwurf des beklagten Obstbauern, seine georgischen Erntehelfer seien arbeitsunwillig gewesen. Dort der Vorwurf an die Adresse des beklagten Obstbauern, miserable Unterkünfte bereitgestellt zu haben. All dies sorgte in den vergangenen Monaten für reichlich Schlagzeilen, spielte heute beim Prozess vor dem Arbeitsgericht Ravensburg rein formal aber kaum eine Rolle. Die 18 georgischen Erntehelfer, die gegen den Obstbauern klagen, konzentrieren sich auf einen anderen Vorwurf, dass ihnen nämlich nicht einmal der damals geltende Mindestlohn von 9,50 Euro gezahlt worden sei. Stattdessen sei die Entlohnung auf der Basis eines Akkordsystems erfolgt, erinnert sich Levani Dace, einer der betroffenen georgischen Erntehelfer, der heute eigens zur Verhandlung kam.
Dann haben wir Bedingungen bekommen, was wir nicht erwarten. Wir haben unsere pro Kiste gezahlt, statt pro Stunde zu zahlen.
3 Euro pro Kiste voll mit Erdbeeren statt einem Stundenlohn. Damit, argumentierte der beklagte Landwirt, hätten die Erntehelfer aus Georgien viel mehr verdienen können als den Mindestlohn, wenn sie denn nur gewollt hätten. Stimmt nicht, heißt es von der Anwältin der klagenden Erntehelfer, denn wegen einer Regenperiode gab es zum Zeitpunkt des Arbeitseinsatzes schlicht viel zu wenig Erdbeeren, damit auch viel zu wenig Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. Betriebsseelsorger Werner Langenbacher:
Wir haben die Leute getroffen und die haben alle gesagt, wir sind jetzt schon eine Stunde hier, wir haben keine Arbeit und wir können eigentlich nichts arbeiten, obwohl wir arbeiten wollen. Ja.
Während vor dem Arbeitsgericht Ravensburg ein Vergleichsvorschlag der Richterin krachend scheiterte, kam in den Verhandlungspausen immer wieder auch die Rede darauf, welches Echo der Pilotversuch mit georgischen Erntehelfern nach sich zog. Die nämlich verließen seinerzeit den Obsthof am Bodensee und versuchten erneut ihr Glück ganz im Norden der Republik, im niedersächsischen Vechta. Und auch dort seien sie nicht auf ihren Mindestlohn gekommen, so Werner Langenbacher.
Das hat ja auch in den georgischen Medien hat es ja auch Furore gemacht. Der Botschafter hat sich sogar eingeschaltet, ja, weil er gesagt hat, diese Zustände sind untragbar und es sollte geklärt werden. Von daher ist nicht so, dass man auch sagen kann, dieses Modell ist wahrscheinlich gescheitert. Ja.
Eine Entscheidung, ein Urteil womöglich, soll am 10. Juni verkündet werden. Derweil weist Ex-Erntehelfer Levan Idaze aus Georgien den Vorwurf, statt zu arbeiten, zu tief ins Wodka-Glas geschaut zu haben, weit von sich.
Wenn man erst mal in Deutschland kommt und ein Viria probiert, das muss kein Problem sein, normal.
Der Bericht von Thomas Wagner. Nachdem jüngeren Generationen höchst richterlich das Recht auf ein intaktes Klima zugesprochen wurde und es Klimaklagen gegen Shell und RWE gab, wenn auch mit unterschiedlichen Ergebnissen, so zieht deshalb ein Klimaprozess gegen VW auch einige Aufmerksamkeit auf sich. Der Auftakt heute war aber erstmal ernüchternd. Oliver Jürgens.
Es war ein juristischer Dämpfer für den Biolandwirt aus Detmold und für Greenpeace. Die Umweltorganisation vertritt ihn vor Gericht. Der Richter würde die Klage gegen VW nach aktuellem Stand wohl als unbegründet abweisen. Und zwar aus gleich mehreren Gründen. Der wichtigste: Das Gericht kann noch nicht erkennen, dass die von VW erzeugten klimaschädlichen Treibhausgase den Wald und die Äcker des Landwirts direkt schädigen. Außerdem sei das Bauen von Verbrennerautos nicht rechtswidrig. Regeln des Gesetzgebers gäbe es dazu nicht. Der Biolandwirt und sein Rechtsbeistand, aber auch Volkswagen, können jetzt noch einmal weitere Argumente schriftlich vorbringen. Im September will das Gericht dann entscheiden, ob es Volkswagen oder dem Landwirt recht gibt.
Oliver Jürgens war das. Kurze Notiz zum Prozessstart gegen VW. So wie es aussieht, im Moment nicht sehr erfolgversprechend für den klagenden Landwirt. Daher auch nur kurz die Frage an den Börsenberichterstatter, an Sebastian Schreiber, nach einer Kursreaktion.
Da zeigt sich heute keine klare Reaktion auf diesen Prozess. Die VW-Aktie bewegt sich fast ganz genau auf dem Vortagesniveau.
Was die Börse aber mehr interessieren dürfte: Die Erzeugerpreise sind im April enorm gestiegen, um 33,5%. Das ist ein früher Hinweisgeber dafür, dass es die Inflation deutlich weiter anziehen dürfte. Wie hat die Börse das aufgenommen? Das bereitet ja alles den Boden für steigende Zinsen.
Das stimmt. Zugleich muss man aber sagen, diese Zahlen haben kaum überrascht hier an der Börse, denn an den Ursachen hat sich ja nichts geändert. Da bleiben vor allem die Energiepreise der entscheidende Treiber. Die Börse hat also gelassen reagiert. Zum Wochenschluss gab es lange Zeit ein dickes Plus auf der DAX-Tafel. Mit dem Beginn des Handels in den USA am Nachmittag, wo die Indizes auch heute fallen an der Wall Street, ist dieses Plus am deutschen Aktienmarkt zusammengeschmolzen. Der DAX notiert kurz vor dem Handelsschluss bei einem Stand von 13.968 Punkten. Das ist noch ein Plus von 0,6%. Rückenwind kam da heute aus Asien. Die chinesische Notenbank hat den Zinssatz für 5-jährige Kredite gesenkt. Das soll die Konjunktur ankurbeln, vor allem die Bauwirtschaft. Aber das kam auch an den Aktienmärkten gut an.
Zuwächse gab es im DAX bei den früheren Pandemieprofiteuren. Wie kam das?
Ja, die Profiteure der Pandemie sind die Unternehmen, deren Aktien in den vergangenen Monaten teilweise deutlich an Wert verloren haben. HelloFresh zum Beispiel, der Versender von Kochboxen aus dem DAX, hat binnen 6 Monaten 2/3 an Wert verloren. Bei diesen Aktien sehen die Anleger dann auch immer wieder mal den Moment einzusteigen. HelloFresh liegt heute im DAX an der Spitze mit einem Plus von 2%.
Und Lufthansa hatte heute für Investoren erfreuliche Botschaften.
Ja, der Konzern geht davon aus, sich schneller von der Pandemie erholen zu können als zunächst gedacht. Vor allem die Strecken in die USA sollen da gut laufen, hat Carsten Spohr, der Konzernchef, jetzt auf einer Veranstaltung in Washington mitgeteilt. Die Lufthansa-Aktie gehört heute zu den Gewinnern. Ein Plus mit dem Markttrend gemeint von 0,6%.
Dann gucken wir noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro liegt bei einem Referenzkurs von 1,0577 $. Die Umlaufrendite, die ist zum Wochenschluss leicht gestiegen auf einen Stand von 0,87%. Und der Goldpreis wenig verändert. Die Feinunze kostet 1.842 $.
Sebastian Schreiber war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute, dann mit Maya Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.